Die Buddhas der drei Zeiten, Dipankara, Shakyamuni, Maitreya. Ein Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt im Rahmen der Reihe Inspirationsbaum. Als ich im letzten Sommer hier mit den Vorträgen über den Inspirationsbaum der buddhistischen Gemeinschaft Triratna begann, war die erste Person, über die ich sprach, der historische Buddha. Was ja irgendwie naheliegend ist. Er ist natürlich die wichtigste Person auf diesem Bild. Denn ohne ihn hätten wir den Dharma nicht, die Lehre, die im Westen Buddhismus heißt, obwohl Dharma eigentlich so etwas wie ewiges Gesetz, Wahrheit oder Naturgesetz bedeutet. Das Wort Naturgesetz kennen wir normalerweise in einem anderen Zusammenhang, nämlich aus den Naturwissenschaften. Und wenn wir da versuchen, in unserem Hirn zu kramen, fällt uns vielleicht ein, ach, da war doch die Sache, da war doch sowas mit Newton. Ach, richtig, Sir Isaac Newton. Hat der nicht die Gesetze der Schwerkraft entdeckt, als ihm mal ein Apfel auf den Kopf fiel? Also, ich bin ehrlich gesagt auch nicht besonders bewandert auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, aber ich glaube, die Sache mit Newton stimmt. Er hat die Naturgesetze... Erfunden hat er sie natürlich nicht, gell? Schwerkraft gab es auch schon vorher. Aber er hat etwas entdeckt, was andere vor ihm auch schon irgendwie bemerkt hatten. Es war ja nicht so, dass die Leute vorher nicht wussten, dass die Äpfel vom Baum fallen. Niemand hätte damals gedacht, dass sie etwa nach oben fallen und im Weltall verschwinden. Oder dass sie in einer Umlaufbahn um die Erde kreisen, wie Apfelsatelliten. Jeder wusste, wenn die Äpfel reif sind, fallen sie vom Baum. Das war eine Beobachtung, die jeder machen konnte. Was die Leistung von Newton und anderen Naturwissenschaftlern war und ist, besteht in der Tatsache, dass die fragten, ja warum denn eigentlich? Dass sie nicht nur die Wirkung erkannten, sondern auch die Frage nach der Ursache stellten. Und das Entscheidende, dass sie so lange suchten, beobachten, experimentierten, bis sie sich nicht nur der Ursache kannten, sondern auch das Wirkgefüge genau beschreiben konnten. So ist das nicht nur in der Physik, das Gleiche haben Chemiker gemacht und Biologen. Mindestens genauso bekannt wie Sir Isaac Newton ist Charles Darwin, der die Gesetzmäßigkeiten der biologischen Evolution erkannte und beschrieb. Und ein ganz ähnlicher Naturwissenschaftler war auch der aus der kleinen nordindischen Republik Shakya stammende Siddhartha Gautama, der auch grundlegende Phänomene beobachtete und nach ausführlicher Beobachtung Gesetzmäßigkeiten formulierte. Dieser indische Gelehrte interessierte sich aber nicht dafür, warum Äpfel vom Baum fallen, sondern warum es Leiden gibt. Meiner Meinung nach eine eklatant viel wichtigere Frage. Und er interessierte sich auch nicht für die niedere Evolution, also letztlich die Frage, wie hat sich in der Biologie so etwas wie der Mensch entwickelt. Ihn interessierte vielmehr, wie kann ich das Projekt Evolution weitertreiben? Nicht durch Züchtung, sondern durch das, was den Menschen zum Menschen gemacht, durch die Entwicklung des Geistes. Wie kann man den Menschen so weiterentwickeln, dass er geistig nicht mehr zu 90% oder noch mehr wie ein Tier denkt, fühlt, handelt, sondern wie ein voller, 100%iger Mensch, ein Vollendeter. Und das Großartige ist, ebenso wie viel später nach ihm Newton, Darwin und viele andere, war dieser junge Wissenschaftler erfolgreich. Er erkannte nicht nur das Leiden, sondern er erkannte auch die Ursache des Leidens. Er erkannte, welche Stellschrauben man ändern muss, um das Leid zu überwinden, und erkannte auch eine 8-stufige Therapie, wie dies bewerkstelligt werden könne. Er unternahm einen Selbstversuch und sah seine Theorie bestätigt. Und viele Tausende, die von seiner Erkenntnis überzeugt waren, machten es ihm nach und waren ebenso erfolgreich. Natürlich scheiterten auch viele bei dem Versuch. Diejenigen nämlich, die entweder halbherzig vorgingen oder die vor dem Ende des zugegebenermaßen recht langwierigen Transformationsprozesses starben. Gab's auch, klar. Dieses Naturgesetz, das Siddhartha Gautama erkannte, nennt man seitdem die vier edlen Wahrheiten und den Transformationsprozess nennt man den edlen achtfältigen Pfad. Das Rad dahinter euch an der Wand ist die bildnerische Darstellung dieser Therapie. Die acht Speichen stellen die acht Therapieelemente dar und sind mit ihren wissenschaftlichen Bezeichnungen in Pali daneben angegeben. Über den Inhalt sag ich heute nichts. Das würde nämlich den Rahmen dieses Vortrags eindeutig sprengen. Seit seiner großen Entdeckung und deren erfolgreiche experimentelle Umsetzung im Selbstversuch nannte man den Siddhartha Gautama einen Vollendeten. Oder, weil er gewissermaßen aus dem Schlaf der Unkenntnis erwacht war, ein Erwachten. Das heißt auf Pali Buddha. Und weil er ja nicht der Einzige war, der fortan diesen Transformationsprozess durchmachte, erwachte liefenden bald zu Hunderten in Nordindien herum, nannte man ihn und nennt man ihn auch heute Buddha Shakyamuni. Shakya, wir erinnern uns, war der Name der kleinen Republik in Nordindien, aus welcher der Buddha stammte. Und Muni heißt auf Pali Weise. Buddha Shakyamuni ist also der erwachte Weise aus dem Land Shakya. Und so wie Wissenschaftler seit wenigen Jahrhunderten das anwenden, was ihnen Newton und Darwin als wissenschaftliche Grundlage zur Verfügung gestellt haben, so wenden seit 2500 Jahren praktizierende Buddhistinnen und Buddhisten, ich unterscheide wohlgemerkt zwischen praktizierenden und nominellen Buddhisten. Also die praktizierenden Buddhisten, die wenden die Lehre des Buddha seither an. Und wenn wir uns daran erinnern, dass diese Lehre zur Überwindung des Leidens führt, wird auch deutlich, warum manche Bücher über den Buddhismus solche merkwürdigen Titel tragen wie »Der Buddha und die Wissenschaft des Glücks«. 2500 Jahre sind eine lange Zeit, aber die Menschheit existiert seit so etwa einer Million Jahren. Offensichtlich benötigt man für das Experiment, das der Buddha unternahm, keine komplizierten technischen Geräte. Es genügt die wachsame Beobachtungsgabe, ein äußerst scharfer Verstand und der Mut, einen langwierigen Selbstversuch durchzuführen. Sollte denn auf dem ganzen Planeten Erde innerhalb von einer Million Jahren niemand außer dem Siddhartha Gautama die für die Menschen doch so entscheidende Frage, woher denn das Leiden kommt und wie man es bekämpfen kann, gestellt haben? Das ist doch sehr unwahrscheinlich. Also nehmen wir einmal an, da habe eine weise Neolithin, also eine jungsteinzeitliche Frau, in Süddeutschland in einer Höhle nahe der Donau nach langer Suche und in einem erfolgreichen Selbstversuch, genau wie der Buddha, Erleuchtung gelangt. Gäbe es irgendeine Chance, dass wir heute noch davon wüssten? Hätte die Ergebnisse ins Internet gestellt? Oder gedruckt, oder zumindest, dürfte etwas schwer sein, das in die Höhlenwand einzugravieren. Ne? Also vermutlich, wir wüssten nichts davon. Einfachere Fertigkeiten, wie zum Beispiel die Produktion von Wurfspeeren oder Tonkrügen, die mit vergleichsweise kurzem Aufwand herzustellen und von unmittelbar praktischem Gebrauchswert waren, sind sicher mündlich weitergegeben und eingeübt worden. Aber selbst die vergleichsweise, also verglichen mit zur Erleuchtung kommen, die vergleichsweise recht einfache Naturheilverfahren des Neolithikums sind uns nicht überliefert oder höchstens völlig rudimentär. Vielleicht ist der Rat an jemanden, den wir heute geben, an jemanden, der in Wut gerät, setz dich erstmal ruhig hin und atme dreimal tief durch. Vielleicht ist das alles, was von einer europäischen neolithischen Anapanasati-Sutta, einer Lehrrede von den Vergegenwärtigungen des Atems, übrig geblieben ist. Wir können also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das, was der Buddha entdeckte, vorher schon mal entdeckt wurde und wieder in Vergessenheit geriet. Vermutlich wurde es nicht nur einmal entdeckt, sondern des Öfteren. Es gab also neben dem Buddha, der gegenwärtig noch bekannt ist, dem Buddha der Gegenwart, deshalb heißt er Buddha der Gegenwart, weil er noch bekannt ist, Buddha Shakyamuni, aller Wahrscheinlichkeit nach Buddhas der Vergangenheit, die uns nicht mehr bekannt sind. Und stellvertretend für diese Buddhas der Vergangenheit sehen wir auf dem Inspirationsbaum von uns aus links neben Shakyamuni den Buddha Dipankara, den Buddha der Vergangenheit. Natürlich gibt es auch zu Dipankara einen Mythos. Vermutlich wurde vom Buddha Shakyamuni selbst erzählt, denn der Buddha kleidete, wie damals üblich, das, was ich euch soeben erzählt habe, gerne in Mythen. In diesem Mythos, der vor vielen Weltzeitaltern spielte, soll der erste Buddha den Namen Dipankara trug er, das heißt der Lichtbringer, soll damals gelebt haben. Zu dieser Zeit habe es auch einen Asketen namens Sumedha gegeben. Als Sumedha von diesem Buddha hörte und dass er bald vorbeikomme, begab er sich sofort zur Landstraße, um wie viele andere auch die Landstraße in guten Zustand zu bringen, zu säubern, zu fegen für die Ankunft des großen Weisen. Allerdings hatte Sumedha seinen Straßenabschnitt noch nicht völlig gesäubert, als der Buddha Dipankara kam. Da war noch ein Schlammstück mitten auf dem Weg. Also warf sich Sumedha nieder, breitete sein üppiges Haar über den Schlamm aus, damit er erleuchteten trockenen Fußes weiterschreiten konnte. Er übte also danach freudiges Geben in der höchstmöglichen Form und bezeugte gleichzeitig seinen Respekt vor dem Buddha und damit auch vor seiner Lehre. Und wie er so auf dem Boden lag, stach ihn Sumedha der Gedanke auf, er wolle eines Tages genauso wie Dipankara ein voller Leuchter sein, der den Menschen den Dharma bringt. Dipankara war natürlich in der Lage, Gedanken zu lesen, und so sprach er zu Sumedha: Wahrhaft, Sumedha, du bist ein wirklich Tugendhafter. Du wirst in ferner Zukunft in einem Lande namens Shakya, in einer Familie namens Gotama geboren. Du wirst in die Hauslosigkeit ziehen und zu einem Buddha, der den Dharma verkündet werden. Soweit zum Mythos des Vorzeit-Buddhas Dipankara. Im Pali-Text Buddhavamsa, was die Genealogie der Buddhas heißt, wird von insgesamt 24 Buddhas vor Shakyamuni berichtet. Das würde ich allerdings nicht ganz so ernst nehmen. Wann immer der Buddha also in Vergessenheit gerät, wird früher oder später wieder ein Buddha auftreten oder eine Buddha auftreten. Also jemand, der entdeckt, der dieses Naturgesetz wieder entdeckt. Klingt irgendwie logisch. Was bedeutet das aber für die Zukunft? Ein Buddha, oder eigentlich jeder Erleuchtete, erkennt drei Dinge. Eines die Tatsache, dass alles, was bedingt entstanden ist, unvollkommen ist. Ein zweites, dass es vergänglich ist. Und natürlich gilt das auch für buddhistische Organisationen und damit für die Überlieferung der Lehre. Deshalb war der Buddha vollkommen davon überzeugt, dass mit der Dekadenz buddhistischer Organisationen auch der Dharma im Laufe der Zeit sinnentleert würde, bis nur noch hohle Rituale ohne tiefere Bedeutung übrig blieben, die den Menschen nicht weiterhelfen. Und wenn man sich das ansieht, was insbesondere in Asien in vielen buddhistischen Klöstern abgeht, kann man dieser pessimistischen Einschätzung nur zustimmen. Daher ging der Buddha davon aus, dass dann, wenn der von ihm verkündete Dharma so sinnentstellt und sinnentleert sei, dass er niemandem mehr helfe,
dass dann irgendwann ein neuer Buddha auftreten werde und den Dharma wiederentdeckt.
Diesen Buddha der Zukunft nannte Shakyamuni Buddha Maitreya. Maitreya ist von dem Sanskritwort Maitri abgeleitet. Das heißt auf Pali Metta. Und dieses Wort kennen wir ja wohl zur Genüge, nämlich von Metta Bhavana, die Entfaltung von Güte. Maitreya heißt also der Gütige. Der Legende nach war der Bodhisattva, also der künftige Buddha, Maitreya unter dem Namen Nata, derzeit noch im Tusita-Himmel auf sein Erscheinen auf der Erde. Das bedeutet natürlich, dass ihn viele Menschen schon heute verehren und anbieten, denn er existiert ja irgendwie schon, wenn auch an diesem merkwürdigen Ort namens Tusita-Himmel. Wir sollten diesen Legenden aber, so meine ich, nicht allzu viel Gewicht beimessen. Wichtiger erscheint mir die Tatsache, dass der Dharma als ein Naturgesetz verstanden wird, das existiert, unabhängig davon, ob es bekannt ist oder nicht. Ist es bekannt? Ist uns die Wirkweise von Geistesereignissen bekannt? So können wir steuern und oder prägend darauf einwirken. Ziel des Dharma ist nicht, deskriptiv zu erklären, was früher war, also woher der Mensch kommt, welches Karma wir uns früher gemacht haben, sondern perspektivisch darzustellen, wohin er gehen kann, nämlich zur Vervollkommnung, um aufzuzeigen, wie man dorthin gelangt, wie man an seinem Geiste arbeiten kann, um diesen Weg erfolgreich zu beschreiben. Darum gibt es den Dharma. Und das ist eine unerhört tolle Vorstellung. Das ist, so finde ich, etwas ungemein Inspirierendes. Und genau daran sollten wir uns die Buddhas der drei Zeiten auf diesem Inspirationsbaum erinnern. Und sie sollten uns dazu inspirieren, zu sagen, der Pfad aus dem Leid heraus zu Glück und letztendlich zur Befreiung ist aufgezeigt. Und er ist gangbar. Wow, so will ich auch tun.